herzlich willkommen zu der ersten Folge des Podcasts Wir sind die Uni, 50 Jahre Aktivismus. 2021 feiert die Universität Bremen ihr 50-jähriges Jubiläum und blickt auf die ersten 5 Jahrzehnte ihres Bestehens zurück. Auf 5 Jahrzehnte einer Geschichte, die auch die Geschichte ihrer Studierenden ist. Und aus diesem Anlass wollen wir die Geschichte von, mit und für Studierende schreiben. In den 1970er Jahren, als die Universität gegründet wurde, waren die Studierenden von Anfang an involviert. Sie waren Teil des Gründungskomitees, welches sich mit den maßgeblichen Fragen zur Gestaltung der Hochschule beschäftigte. Damals wie heute stellen die Studierenden einen großen Teil der Universität dar und treten für ihre Interessen ein. In diesem Podcast soll der politische Kampf der Studierenden an der Universität Bremen entlang der 5 Jahrzehnte dargestellt werden. Dafür haben wir zu jedem Jahrzehnt mit 1 bis 2 ehemaligen Studierenden gesprochen. Heute blicken wir in das Gründungsjahrzehnt. Wenn von den Anfangsjahren gesprochen wird, fallen häufig Namen wichtiger Männer in Spitzenpositionen. Wir wollen den Fokus aber auf politische Bewegungen in den 70er Jahren lenken.
Ja, und die 70er Jahre stehen für Aufbruch und Fortschritt, aber auch für Krisen. In Vietnam ist beispielsweise Krieg und rechte Militärs putschen sich in Chile und Argentinien an die Macht. Und es entsteht in Deutschland die sogenannte Dritte Weltsolidarität. Die Gesellschaft ist nach 1968 im Umbruch. Der damalige Student Peter Sauer beschreibt den Zeitgeist dieses Jahrzehnts.
Ende der 60er Jahre hatten wir die Regierung Brandt, ne, die für einen Aufbruch stand, mehr Demokratie wagen. Es gab die 68er Studentenbewegung und dann ihre Ausläufer, die wir damals ja so erlebt haben. Und es war halt auch natürlich eine Reaktion auf diese spießige, verknöcherte 50er, 60er Jahre Gesellschaft, die man aufbrechen wollte. Und es war halt die Idee, dass es eine gesellschaftliche Veränderung geben muss, nicht? Und man hat dann aus unserer Sicht damals das als Klassenfrage verstanden.
Ja, und in dieser Zeit der Umbrüche wird die Universität Bremen gegründet. Und sie soll ganz anders werden als diese ganzen althergebrachten Universitäten. Es gibt zum Beispiel keine Fakultäten, sondern Fachbereiche und Fächer wie Sozial- oder Politikwissenschaften stehen im Mittelpunkt. Außerdem sollen alle mitbestimmen können, wie und vor allem was gelehrt wird. Bis 1977 gibt es die sogenannte Drittelparität. Das heißt, dass alle Hochschullehrenden, Mitarbeitenden und Studierenden auf allen Ebenen 1/3 der Stimmen besaßen. Ja, und Peter Sauer kommt eben in den 70er Jahren nach Bremen, zum einen, um der Enge seiner nordbadischen Heimat zu entfliehen, aber eben auch, weil er von dem Konzept der Reformuni gehört hat.
Also ich wusste, dass diese neue Uni da ist mit einem Reformkonzept und diesem Drittelparitätanspruch und so auch vor dem Hintergrund, es war ja seit der Regierungszeit von Willy Brandt, nicht mehr Demokratie wagen, also eine Uni, die sich so von den traditionellen Universitätsstrukturen entfernen wollte, offener sein wollte, Wissenschaft für das Volk, ja, ist auch so ein Schlagwort. Das hat mich halt interessiert und deshalb ist Bremen für mich in Frage gekommen.
Die ersten Semester erlebt er so.
Es gab eine sehr große Freiheit am Anfang. Und ja, es gab Seminare und die waren alle sehr, die Hochschullehrer, Professoren waren alle sehr kooperativ, also keine Autoritätsperson, wie das 10 Jahre vorher noch gewesen war, vor denen man zittern musste oder so. Das ist eine sehr angenehme Atmosphäre. Steinberg, der zweite Universitätspräsident, hat Veranstaltungen gemacht über Zentrismus in der Arbeiterbewegung, erinnere ich mich dran, nicht? Und dann saß man dann halt da im Kreis und er referierte eine Zeit lang und dann konnte man diskutieren. Das war ein sehr offener Prozess, ja. Also fand ich gut damals.
Ja, und auch der damalige Sozialpädagogikstudent Axel Golz erinnert sich an die Atmosphäre in den Anfangsjahren.
Wir saßen in der Regel im Kreis. Das war eine große Seele im MZH. Das war ein großer Tischkreis. Und da saß man dann in der Runde und dann legte man los. Ne? Wurden Referate vorgetragen, wurden Diskussionen geführt. Oder es wurde mal, der Prof legte mal richtig einen vor, nicht? Und man musste mitschreiben. Und in der Regel war es aber Unterhaltung. Ne? Und alle rauchten natürlich. Ne? Herrlich, ne? Furchtbar. Alle haben so kleine Aschenbecher. Und da wurde gequarzt, um Gottes Willen. Grauenhaft. Oder auch gestrickt, ne? Als Mann musste man eigentlich auch stricken können. Ja, es war eigentlich, ehrlich gesagt, eine gute Atmosphäre. Das war, man war nicht bedrängt oder man wurde auch nicht irgendwie zu irgendwas gezwungen oder genötigt. Das war eine sehr schöne, offene und interessante Diskussion.
Ja, zu dieser Zeit formieren sich an allen deutschen Universitäten die sogenannten K-Gruppen. Anders als die eher soziologisch orientierte 68er-Bewegung treten die K-Gruppen wie Kaderzirkel auf und orientieren sich an Lenin oder dem kommunistischen Führer der Volksrepublik China, Mao Zedong. Peter Sauer tritt in den KSB ein, den Kommunistischen Studentenbund.
Ja, es gab natürlich den MSB Spartakus, klar. Das war sozusagen unser Gegner. Es gab eben die K-Gruppen und zwar eigentlich gab es zwei. Nicht? Es gab den KSB, der sozusagen die studentische Organisation des KBW war. Und es gab den KSV, die studentische Organisation der KPDAU hieß es damals. KBW, KSV haben trotz aller Konkurrenzen doch hier und da auch zusammengearbeitet. MSB Spartakus war eher so der Gegner. Es waren die Revisionisten. In der damaligen Zeit wurden sie als die Revisionisten bezeichnet, die also die Idee des Sozialismus pervertiert haben. Aus der Rückschau sehe ich das eher so, der MSB Spartakus war, das wusste man ja, das war ja sehr stark DDR-orientiert oder zumindest von der DDR abhängig, auch Sowjetunion damals. Und so aus dieser Nähe hatte man natürlich schon ein ziemliches Unbehagen, dass das sozusagen die Zukunftsperspektive sein sollte. Und das wollte man nicht. Das war halt eine schöne Illusion, muss man in der Rückschau sagen. China war weit weg und die Kulturrevolution von der Kulturrevolution, die sie in China in den 60er Jahren abspielte, sah man halt nur die Bilder, die man sehen sollte. Fahnen schwingende Massen junger Menschen, die da vorwärts stürmen und das Land voranbringen. Und für eine gewisse Zeit lang hat man sich so die Illusion gemacht, dass das halt der wahre Sozialismus sei, den man erringen könnte.
Axel Golz hatte ebenfalls eine Verbindung zu den K-Gruppen. Der gebürtige Bremer studiert zwar nur kurz an der Uni, kommt aber durch Freunde in politische Kreise.
Naja gut, die K-Gruppen, das sind ja die maoistisch orientierten Gruppen gewesen. Die hatten natürlich Kontakte und haben auch mal zusammen Aktionsbündnisse gemacht und ähnliche Scherze. Ne? Zu anderen hatte man eben nicht so gute Kontakte, ne? SAB oder MSB Spartakus. Das waren ja im Grunde die schlimmsten Feinde, ne? Die waren ja schlimmer als die Bourgeoisie. Hm? Wenn da Leute nahe sind, wenn man ungefähr dasselbe Feld beackert, ne? Dann ist also Auseinandersetzung einer Organisation oder so, die einem eigentlich nahe ist, die sind immer schlimmer.
Aber diese Auseinandersetzungen zwischen den einzelnen Gruppen, die sind schon 1971, also im Gründungsjahr der Uni Bremen, erkennbar. Zum Beispiel im Wahlprogramm der Roten Liste. Dort wird nämlich die dogmatische Ausrichtung der Spartakisten kritisiert und gleichzeitig nimmt dieses Wahlprogramm auch Stellung zu einem kurz zuvor veröffentlichten Flugblatt des Spartakus Studentenbundes.
Man fordert Berufung von marxistischen Wissenschaftlern als Gegengewicht zur bürgerlichen Wissenschaft, ungehindert der Vermittlung des wissenschaftlichen Sozialismus. Es geht nicht darum, dass Marx an die Uni kommt, und es geht auch nicht darum, eine reine Lehre des wissenschaftlichen Sozialismus zu verkünden. Es geht darum, und das müssten allen Marxisten, die wissen, dass in der Dialektik von Theorie und Praxis die Hauptseite ist, klar sein, dass wir für eine Ausbildung der werktätigen Bevölkerung einschließlich der werktätigen Intelligenz selber kämpfen.
Außerdem fordert die Rote Liste in ihrem ersten Programm Transparenz und Demokratisierung. Zentral für die Liste ist die Ausbildung der Arbeiterinnen. So sollte der Zugang zur Uni auch ohne Abitur möglich sein. Erstaunlich viele Forderungen der Roten Liste können in den Anfangsjahren umgesetzt werden. Zum Beispiel die geforderte Drittelparität. Aber auch fachübergreifende, also interdisziplinäre Projekte werden im Bremer Modell umgesetzt. Oft wird hier die Schnittstelle zwischen Sozial- und Naturwissenschaften gesucht. Trotzdem gibt es viel Streit darum, welche Gruppe für den wahren Sozialismus kämpft. In einer Veröffentlichung des Kommunistischen Studentenbundes etwa heißt es 1975:
Die DKP schließlich trauert den Reformen nach und liefert einen zweiten Aufguss. Namens der in ihr organisierten Arbeiter und Angestellten fordert sie eine demokratische, integrierte Gesamthochschule, die sich nicht an den wirtschaftlichen und politischen Interessen des Großkapitals, sondern an den Bedürfnissen der arbeitenden Bevölkerung orientiert. Dennoch handelt es sich bei diesen Vorstellungen um Reformismus reinsten Wassers. Wer soll denn sichern, dass die Hochschule sich an den Bedürfnissen der arbeitenden Bevölkerung orientiert? Der kapitalistische Staat? Wohl kaum. Die DKP kümmert solche Gedanken wenig, hat sie es doch an der Universität geschafft, mit den regierenden Sozialdemokraten ins Geschäft zu kommen. Mit Konrektor Stubi hat sie gar einen Mann in Spitzenpositionen. Kein Wunder, dass die DKP von Machtverfilzung und Ämterhäufung an der Uni nichts hören will. Sie sitzt ja selbst ganz dick drin.
Ja, aber diese Diskussionen werden natürlich jetzt nicht nur auf dem Papier ausgetragen, sondern vor allem in Vollversammlungen. Axel Golz erinnert sich.
Ja, der Jakubowski, das war ein großer Mann beim Spartakus, ne? Und er war, glaube ich, zu der Zeit auch im Aster auf jeden Fall. Jedenfalls kam es am Rande einer Vollversammlung zu einem Disput zwischen Jakubowski und meinem Freund Achimaya. Und ich weiß gar nicht genau, worum es ging. Jedenfalls sagte der Aster müsse dies und das und jenes machen. Und dann sagte aber der Jakubowski: Ich bin dafür da, um Maoisten wie dich niederzuhalten. Sprang ihm da an den Hals. Das war sehr spektakulär, weil Achim ein ganz lieber und ruhiger Typ eigentlich ist, dem man das nicht zugetraut hätte. Naja, da ist nicht viel passiert, aber es zeigt so ein bisschen, ne, wie emotional man da auch war.
Abends treffen sich die Studierenden dann in Kneipen. Doch auch hier finden die Gruppen nicht zueinander.
Ja, es gab ja so ein paar Kneipen, die waren in der Regel aber auch politisch getrennt. Der MSB Spartakus versammelte sich gerne im Bandonion und der KWW und womöglich auch noch andere K-Gruppen, ja, obwohl die anderen waren auch teilweise auch in den Stadtteilen, also in Gröpeling und Wallin, hatten die auch Kneipen. Aber ich würde mal sagen, das KWW-Kneipe war der Türke, ehemals, oder heißt, hieß eigentlich beim Steinernen Kreuz, gibt's jetzt ja immer noch, da ist jetzt Küche 13 drin. Und das hatte da was ein Türke, der hieß Sally, der hatte eine deutsche Frau, der zapfte das schnellste Pilz der Welt. Sowas hat man nie wieder gesehen. Und die war immer rappelvoll, die Kneipe. Das ging da, was weiß ich, 8:30 los, ne? Und dann bis in die Puppen. Und das war natürlich auch sehr lebendig und sehr schön. Ja, zu der Zeit war auch noch das Haus besetzt auf den Häfen, ne? Wo jetzt die AWO drin ist. Da hatten die das Haus besetzt. Dann kamen die Hausbesetzer noch dazu.
Ja, die Hausbesetzer kommen dazu und das war Mitte der 70er Jahre. Zu diesem Zeitpunkt beginnt der Geschichtsstudent Peter Sauer am KSB zu zweifeln. Nicht nur liegen die Wahlergebnisse im 0%-Bereich, auch die Tatsache, dass die Gruppen beim Verteilen von kommunistischen Zeitungen vorwerften, nur Hohn und Spott von den Arbeitern geerntet hätten, machten ihm zu schaffen.
Ich war, ja, so, ich glaube, für 1,5 Jahre war ich mal Mitglied da in diesem KSB und habe da in dieser Studentengruppe mitgemacht und habe das dann aber sehr schnell als sehr starke Bevormundung empfunden. Nicht das, was eigentlich als Befreiung gedacht war, war auf einmal eine Bevormundung. Man hat mir gesagt, was ich zu tun habe und es gab nur eine Linie zu denken und echte Diskussionen gab es im Grunde genommen nicht. Und das war ja auch eine allgemeine Tendenz. Ich bin dann da ausgetreten und dann im Laufe der Zeit haben sich ja diese Gruppen alle verkleinert. In Frankfurt, weiß ich noch, gab es damals, entstand diese Zeitung Unter dem Pflaster liegt der Strand, so eine erste, so spontan linke, undogmatische Zeitschrift. Und zur gleichen Zeit kam ja auch die grüne Bewegung dann so langsam auf, die Umweltschutzbewegung oder zunächst mal Anti-Atomkraftbewegung. Und das hat dann diesen K-Gruppen dann, ja, den Stoß versetzt.
Ab 1975 verlieren die K-Gruppen an Zuspruch und die Zeit der sogenannten Spontis bricht an. Umwelt und Menschenrechte stehen im Fokus. Der Traum vom Sozialismus aber rückt in den Hintergrund. Peter Sauer schließt sich letztlich der Chile Solidaritätsbewegung an. Nachdem 1973 rechte Militärs, angeführt vom General Pinochet, gegen den marxistischen Präsidenten Salvador Allende in Chile geputscht haben, fliehen viele Chileninnen vor Tod und Folter ins Exil. Die Uni Bremen setzt sich in dieser Zeit dafür ein, chilenische Wissenschaftlerinnen mit Arbeitsverträgen aufnehmen zu können. Auch chilenische Studierende und Künstlerinnen kommen nach Bremen und treiben die Solidaritätsbewegung an.
Es war natürlich, wenn man so will, eine kleine Widerspiegelung auch der chilenischen Gesellschaft, zumindest des linken Teils davon. Ja. Da gab es natürlich auch Leute, die früher Sozialisten waren, Allende-Anhänger, es gab Trotzkisten, es gab dies und jenes. Ja. Und die haben natürlich auch ihre Auseinandersetzungen da untereinander geführt. Aber trotzdem gab es natürlich auch eine gewisse allgemeine Solidarität. Wir sind alle im Exil und wir müssen alle jetzt gegen diesen Pinochet kämpfen. Ne? Sozusagen die Zielrichtung war zumindest bis zum Sturz dieses Pinochet erstmal identisch. Was danach käme oder gekommen wäre, das hatte man sicher dann auch unterschiedliche Vorstellungen.
Aber zum ersten Mal formierte sich eine über Kontinente hinweg verteilte Solidaritätsbewegung gegen das faschistische Regime in Chile. Linke Gruppen arbeiteten mit Menschenrechtsgruppen und Kirchen zusammen. Die Menschenrechtsgruppe Chile in Bremen, in der auch Peter Sauer aktiv war, sieht sich keiner Partei verpflichtet.
In dieser Chile-Geschichte, da hat man ja gerade dann versucht, diese parteipolitischen Sachen so ein bisschen rauszuhalten. Ne? Die gleichen sektiererischen Geschichten gab es ja auch in Chile, nicht? Die hatten ja auch ihre kommunistischen Parteien oder kommunistische Parteien und verschiedene andere Gruppen, Trotzkisten und so weiter, die sich ja auch bekriegt haben. Und das war ja die große Erkenntnis nach diesem Putsch in Chile, dass diese innere Zersplittertheit der Linken, die es auch dort gab, die ja nun gerade überhaupt nicht dazu geeignet ist, da irgendwie wirkungsvoll agieren zu können in dieser Situation. Es hieß ja auch Menschenrechtsgruppe, ja, und nicht Partei sowieso Gruppe für Chile, die gab es ja auch. Aber wir haben dann schon versucht, so ein bisschen überparteilich dann zu agieren. Links natürlich, ja. Man war gegen Pinochet und gegen die Wirtschaftspolitik, so ein neoliberaler Kapitalismus, hat ja damals seinen Anfang genommen. Das war natürlich schon der Gegner, aber wir haben versucht, das nicht so sehr parteipolitisch so anzugehen.
Es muss hier einmal noch kurz erwähnt werden, dass diese Chile-Solidarität nicht die einzige Solidaritätsbewegung in den 70er Jahren war. Heute würden wir ja vom globalen Süden sprechen und damals haben sich viele deutsche Studis mit Ländern der sogenannten Dritten Welt solidarisiert, wie zum Beispiel auch Nicaragua, also generell ganz vielen lateinamerikanischen Ländern, afrikanischen Ländern, asiatischen Ländern. Viele Länder, die durch die Kolonialzeit stark geprägt wurden. Und hier ist ein Auszug von einer Broschüre des ASTA von 1980, als sich in der Chile-Solidaritätsbewegung etwas Resignation breitmachte, weil Pinochet in den letzten 7 Jahren nicht gestürzt werden konnte.
Chile. 7 Jahre nach dem schwarzen September. Das sind 7 Jahre Gefängnis, 7 Jahre Folter. Seit 7 Jahren verschwinden chilenische Patrioten. Seit 7 Jahren bleibt die Milch für unterernährte Kinderbäuche aus. Aber Chile 1980 ist nicht Chile 1973. In den 7 Jahren hat es eine erfolgreiche Entwicklung des nationalen Widerstandes und der internationalen Solidarität gegeben. Auf den letzten UNO-Vollversammlungen waren es nur 6 Länder, die gegen eine Verurteilung der chilenischen Faschisten gestimmt haben. Wir, das Bremer Komitee für Asien, Afrika und Lateinamerika, nehmen diese Entwicklung zum Anlass, erneut über Chile zu berichten und zur Solidarität aufzurufen.
Es wird zu einer weit verbreiteten Praxis, die Menschenrechtsverletzungen in Chile zu protokollieren und im Ausland publik zu machen. Auch in der ASTA-Broschüre werden Namen von Aktivistinnen aufgezählt, die am Internationalen Frauentag, dem 8. März 1980, auf den Straßen Santiagos und Valparaísos verhaftet und an entlegenen Orten gefangen gehalten werden. Das Bremer Solidaritätskomitee für Asien, Afrika und Lateinamerika geht vor wie die Menschenrechtsorganisation Amnesty International und ruft dazu auf,
unsere Solidarität mit den Sendungen der tausenden Postkarten kundzutun, die an die Verbannten per Luftpost, gleichgültig in welcher Sprache, an das Postamt der Verbannungsorte adressiert werden sollen.
Treffpunkt für Peter Sauers Solidaritätsgruppe ist die WG in der Weißenburger Straße.
Ich glaube, wir haben uns einmal in der Woche hatten wir ein Treffen da bei uns in der WG und da saßen dann so 7, 8 Leute oder sowas. Die Chilenen haben Texte gebracht und dann haben wir übersetzt und dann haben wir versucht, das halt in eine Form zu bringen, dann eine Gliederung zu erstellen. Und dann haben wir das halt mühsam ohne Computer mit Schreibmaschine abgetippt. Und dann halt, dann gab es natürlich immer auch irgendwelche Veranstaltungen mit Solidaritätsgeschichten, Demos oder was auch immer, Büchertische, die Sachen dann irgendwie unters Volk zu bringen.
Und Ende der 70er Jahre reist Peter Sauer nach Chile, besucht viele Angehörige seiner chilenischen Freunde und nimmt unter anderem an einer verdeckten 1. Mai-Demo in Santiago teil. Zu einer Zeit, als Demonstrierende Folter oder Tod zu befürchten hatten.
Der 1. Mai, also Kampftag der Arbeiterklasse, war in Chile verboten, zu demonstrieren. Und trotzdem waren alle Menschen so auf den Beinen, nicht? Man wollte diese nicht genehmigte Demonstration in irgendeiner Form doch zumindest zum Ausdruck bringen. Und die Menschen strömten alle ins Stadtzentrum von Santiago, ich war damals in Santiago, und trafen sich zu Spaziergängen mit Freunden. Nicht, man durfte möglichst nicht mehr als 3, 4 Menschen sein, so in einer Gruppe. Sonst hätte man damit rechnen müssen, dass dann die Polizei da eingeschritten wäre. Es gingen also kleine Gruppen von Menschen, gingen durch das Stadtzentrum. Und man sah sich an, wir gehören alle dazu oder er gehört dazu, sie gehört dazu, wir gehören dazu. Aber es wurden keine Parolen gerufen und es wurde auch natürlich auch keine Transparent oder sowas gezeigt, sondern es war ein Spaziergang und irgendwelche Menschen hatten also kleine so Flugblätter, Schnipsel produziert, auf denen jeweils so eine Parole stand und die haben sie dann auf dem Boden als Mini-Flugblätter verstreut und man spazierte also über diese am Boden liegenden Parolen, las sie, nahm sie zur Kenntnis und freute sich, dass also man doch irgendwie es geschafft hatte, bestimmte Parolen, ja, zumindest symbolisch in der Öffentlichkeit zu zeigen.
Doch was ist geblieben von der Solidaritätsbewegung und den K-Gruppen der 70er Jahre? Heute erinnert eine große bemalte Betonplatte aus dem Jahr 1976 an die Schrecken der chilenischen Militärdiktatur. Das einstige Wandbild liegt nun im Gras neben dem Weg zwischen Sportturm und Sozium und wartet darauf, von der Witterung zersetzt zu werden. Noch sind die einzelnen abgebildeten Menschen darauf erkennbar, beispielsweise eine Frau mit aufgerissenem Mund und eine gesichtslose Person mit erhobenen Händen. Bis heute gehalten hat sich auch der Mythos der Roten Kaderschmiede. Bereits im Jahr der Eröffnung der Universität 1971 nutzte ihn die Bremer CDU im Wahlkampf.
Naja, dieser Begriff Rote Kaderschmiede hatte ja immer eine sehr negative Konnotation. Und, das fand ich nicht gut, weil ich finde schon, also die Uni Bremen hat sicherlich ihre Anfangsschwierigkeiten gehabt und die hat sicherlich auch Fehler gemacht. Aber ich denke, so als Modell des Aufbruchs in eine demokratisch verfasstere Wissenschaft war das Modell gut. Ja, man kann natürlich jetzt so im Nachhinein der Uni vorwerfen, dass sie sehr, sehr einseitig, zum Teil doch sehr linkslastig war. Aber ich denke, das musste irgendwie auch sein. Und wenn man so im Nachhinein so die Entwicklung der bundesdeutschen Gesellschaft sich anschaut, ich denke, keiner wünscht sich in die 50er oder 60er Jahre zurück. Ja, und es hat doch einen gewaltigen Demokratisierungsschub gegeben. Und mit dem, was die Uni Bremen gemacht hat, hat sie vielleicht im einen oder anderen Punkt auch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Aber so insgesamt als Modell für eine demokratischere Universität, denke ich, war das richtig, was sie gemacht hat.
Auch Axel Golz zieht ein Resümee.
Also ich habe da ehrlich gesagt Welt verstehen lernen. Und das war schon sehr wichtig für meine persönliche Entwicklung, was wir da alles so getrieben haben, was wir da gelernt haben, wie wir Sachen angegangen sind, wie man gedacht hat. Und also das möchte ich niemals missen. Nicht? Ich war ja dumm wie Brot, ne? Also nach dem Abitur. Jedenfalls ich wusste nichts nach dem Abitur. Nichts von der Welt und auch sonst nicht sehr viel. Das war dann für mich eine richtig gute Zeit. Auch der Marxismus war für mich genau die richtige Medizin.
Marx-Theorien gehören im ersten Jahrzehnt der Universität zur Schlüssellektüre, zu einem Ausgangspunkt von Kritik an der Gesellschaft. Noch während der Kanzlerschaft Brandts wird ausgebildeten Lehrerinnen, die Mitglied einer kommunistischen Gruppe sind, das Unterrichten verwehrt. Der sogenannte Radikalenerlass ist für einige Aktivistinnen ein tiefer Einschnitt in ihre Biografie, der bis heute kaum aufgearbeitet und entschädigt wurde. Aber das ist eine andere Geschichte, die wir hier leider jetzt nicht ganz erzählen können. Dann kommen die 80er Jahre, die für die politischen Studierenden mit einer großen Demo am 6. Mai 1980 beginnen. An diesem Tag sollte zum 25. Jahrestag der NATO eine Gelöbnisfeier von Bundeswehrrekruten im Weserstadion stattfinden. Die Wut auf die NATO und die Bundeswehr war so enorm, dass hunderte Menschen auf die Straße gingen und sich eine Straßenschlacht mit Polizei und Bundeswehr lieferte. Auch Axel Golz war an diesem Tag am Osterdeich dabei.
Ja, da gab's eine Rekrutenvereinigung, also mitten in der Friedensbewegung und in der Rüstungsdebatte. Und da meinte dann der Verteidigungsminister, er müsste da nochmal einen draufsetzen und er müsste also eine öffentliche Vereinigung machen im Bremer Weserstadion von, was weiß ich, 200 Rekruten, die da öffentlich ihren Eid sprechen sollten. Das kam in Bremen nicht so gut an. Das kam in ganz Bremen nicht so gut an. Und so versammelten sich da sehr viele Leute am Osterdeich, am Stadion, um das irgendwie zu unterbinden. Dann kamen auch entsprechende Polizeikräfte, auch in großer Zahl. Und dann kamen aber auch die Anarchos, ne, und die Alternativen und auch die von außerhalb. Und auf einmal gehe ich da so lang, sehe ich wie so ein Typ hinter so einem Bullen-VW herrennt, ne, so ein VW-Bus. Motorklappe auf, mit einer Hand reingegriffen, Zündkabel rausgerissen, da stand der erstmal. Ne? Und 10 Minuten später brannte der. Ne? Naja, da waren viele Leute dabei. Also ich stand zum Beispiel neben Henning Schärf, der später ja auch Bürgermeister war. Der stand da auch am Osterdeich. Und da unten sah man die Steine fliegen. Ne? Viele Steine sah man da fliegen. Das war das einzige und letzte Mal in meiner politischen Karriere, dass die andere Seite mal laufen musste. Ne?
Das war die erste Folge von Wir sind die Uni. In der nächsten Folge bleiben wir in den 1980er Jahren. Dafür haben wir mit zwei Feministinnen über ihre Zeit an der Uni und die Frauenbewegung gesprochen.